Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Mein Name ist Dora Borchold, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin hier heute wieder mit Anastasia. Cool, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Wir haben heute ganz viele interessante Interviews in unserem Podcast, aber ich denke mal, wir fangen an mit den Nachrichten von Sarah.
Die Nachrichten aus Göttingen und Region. Der Astrophysiker der Universität Göttingen, Erik Lenz, entdeckte eine neue theoretische Lösung für die mögliche Durchbrechung der Warp-Grenze, womit das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit in Zukunft möglich sein könnte. Dabei fand er heraus, dass mit konventionellen Energiequellen, sofern sie stark genug sind, eine Reise zum der Erde nächstgelegenen Stern Proxima Centauri innerhalb von wenigen Jahren möglich wäre und nicht wie bisher nur innerhalb von mehreren Jahrzehnten. Mehr dazu kann auf der Seite der Universität Göttingen nachgelesen werden. Die Universität befindet sich in ihrem Corona-Stufenplan nach wie vor in Stufe 3. Diese beinhaltet eine Maskenpflicht für alle auf dem gesamten Campus sowie den Ausfall aller Präsenzveranstaltungen vorerst bis zum 31. März. Der Inzidenzwert in Göttingen vom 16.03. liegt bei 33,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Kostenlose Corona-Schnelltests gibt es in der Region nun nicht mehr nur in Arztpraxen, sondern auch vereinzelt in Apotheken und zwei neuen Testzentren. Seit dieser Woche kann sich nun auch die zweite Prioritätsgruppe für einen Impftermin gegen das Coronavirus registrieren. Das Impfen mit dem AstraZeneca-Impfstoff wurde auch in Deutschland nun vorerst eingestellt. In den letzten Tagen sind neue Nebenwirkungen aufgetreten, die zunächst erst einmal überprüft werden sollen, bevor eine endgültige Entscheidung über die weitere Verwendung des Impfstoffes getroffen wird. Aufgrund der Einstellung des Impfstoffes wird es voraussichtlich zu erneuten Verzögerungen im Impfverfahren kommen.
Das war Sarah, die die Nachrichten dieses Mal gemacht hat. Sarah ist ein relativ neues Gesicht bei uns beigehört, was uns natürlich total freut. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Das heißt, falls jemand das hier hört und denkt, ich hätte schon so ein bisschen Lust mitzumachen, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut.
Und Sebastian ist schon sehr lange Mitglied bei Gehört und hat für uns dieses Mal einen Beitrag über das jüdische Leben in Deutschland zusammengestellt. Denn dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr und zwar gibt es nachweislich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und Sebastian hat auch mit einem jüdischen Studenten gesprochen und das Interview gibt's jetzt für euch.
So, dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir jetzt mal die Zeit genommen hast überhaupt.
Das ja, sehr gerne.
Du hattest ja, glaube ich, schon in unserem Jodel-Chat vorab erwähnt, dass du weder religiös noch praktizierend bist. Ne?
Das ist richtig.
Meine Frage wäre jetzt ganz einfach, spielt denn die Religion deiner Familie oder deiner Eltern oder deiner Großeltern in deinem Alltag irgendwo für dich eine persönliche Rolle oder kommt die da irgendwo vor?
Also sie spielt eine eher untergeordnete Rolle. Die Sache ist die, und was, glaube ich, viele Leute auch bestätigen werden, die von einem ähnlichen Hintergrund sind wie ich, dass es ein Bewusstsein ist, was man mit sich herumträgt. Ein eher unterschwelliges Bewusstsein, was man jetzt nicht ausleben muss oder praktizieren muss, um das zu empfinden. Und abgesehen davon ist man schon auf dem Laufenden, wenn gerade ein jüdisches Fest stattfindet. Man kriegt es durch Verwandte mit. Vielleicht nimmt man selber ab und an mal teil, obwohl das eher weniger mein Leben beschreibt. Aber es ist eher das Bewusstsein und die Sensibilisierung, die man mit sich trägt, die das ausmachen.
Verstehe. Wusstest du denn, dass 2021 ein Jubiläumsjahr für jüdisches Leben auf heute existierendem deutschen Boden ist, bevor ich dich angeschrieben habe? Weil ich persönlich wusste das zum Beispiel nicht und auch keiner, mit dem ich davor oder darüber irgendwo geredet habe.
Nein, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Das war mir tatsächlich neu. Ich weiß nicht, ich lese meine Zeitung eigentlich regelmäßig und da muss mir das entgangen sein. Auch meine Eltern oder wer auch immer da noch ein bisschen involvierter sein könnte, hat mir das jetzt gegenüber nicht erwähnt. In der Tagesschau ist mir das auch nicht untergekommen. Und ich weiß auch gar nicht, klar, es ist verrückt, 1600 Jahre waren es jetzt.
1700 waren es, ja.
1700 Jahre. Ist eine lange Zeit, aber was war das für eine Sache vor 1700 Jahren, da eine urkundliche Erwähnung? Vielleicht ist das für die wirklich Glaubenden gar keine so große, die haben andere größere Feste. Ich sage es mal so.
Im Jahr 321, am 11. Dezember, erlässt Kaiser Konstantin das Edikt, dass in den Provinzstädten des römischen Imperiums Juden Teil des Stadtrats werden können. Diese Botschaft richtet sich damals an die größte römische Provinzsiedlung am Rhein, die Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Dieses Edikt ist die älteste Quelle, die die Existenz von Juden nördlich der Alpen belegt.
Von daher geht man davon aus, dass zumindest es 1700 Jahre bereits schon jüdisches Leben auf heutigen deutschen Boden gegeben hat und immer noch gibt. Ob es jetzt noch länger war oder was auch immer, weil man geht ja zumindest davon aus, dass die ersten Juden sich mit der Gründung der römischen Kolonie am Rhein dann niedergelassen haben, mehr oder weniger.
Sicherlich, ja.
Also davon gehe ich zumindest auch aus als Historiker zum Teil oder angehender Historiker.
Also es würde einleuchten, so viel älter wie das Judentum ist als eigentlich alle anderen Weltreligionen, dass sich dann auch mal die eine oder andere Person hier eingefunden hat.
Davon würde man zumindest mal ausgehen, würde ich sagen, ja. Eine Frage jetzt etwas abseits von diesem Thema. Das geht jetzt wieder so ein bisschen in den persönlicheren Bereich. Und ich merke auch, dass es mir tatsächlich ein bisschen, sagen wir mal, ja, fast ein bisschen künstlich vorkommt, diese Frage zu stellen. Aber
Ja, bitte frag ganz gerade heraus.
ich persönlich habe in meinem bisherigen Leben noch, sagen wir mal, nicht besonders viele jüdische Menschen kennengelernt. Ich könnte die jetzt nicht wirklich an einer, also ich könnte die vermutlich schon an 10 Fingern abzählen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie viele. Aber ist es dir denn persönlich schon mal passiert, dass wenn du dich einem Bekannten oder einem Freund gegenüber geöffnet hast und gesagt hast, dass du aus einer jüdischen Familie kommst, dass derjenige oder diejenige dann gesagt hat, du bist wirklich der erste Jude, den ich live im Leben kennenlerne?
Ja, das ist mir schon passiert. Und ich bin der Meinung, dass diese Leute sich irren, oder vielleicht auch du dich irrst, weil das einfach eine Sache ist, die auch genau in diesem Bewusstsein drin ist, das ich eingangs erwähnt habe, dass man das nicht so offen nach außen kommuniziert und schon gar nicht, wenn man nicht darauf angesprochen wird oder wenn, weiß ich nicht, man die Leute nicht besonders gut kennt, dann gibt es überhaupt keinen Grund dafür, das anzusprechen. Und da siehst du auch daran, dass es, glaube ich, sehr viel mehr, so wie ich, nicht religiöse, nicht praktizierende Juden gibt, aber die halt immer noch jüdisch sind, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das Judentum weitergegeben wird. Und alleine zum Beispiel in meinem Jahrgang weiß ich von mehreren Leuten, dass sie jüdischen Glaubens, ist wahrscheinlich falsch zu sagen, sogar an dieser Stelle einfach Juden waren oder sind. Und bin mir eigentlich sicher, dass das keiner von anderen Leuten im Jahrgang wusste. Ich wusste das, weil in der Gemeinde, in der man als Jude automatisch, nicht automatisch natürlich, aber die meisten tragen sich schon als Mitglied ein in der städtischen Gemeinde. Auch wenn jetzt dahingestellt sei, ob man da jemals an irgendwelchen Festivitäten oder Veranstaltungen teilnimmt, dass man das darüber mitgekriegt hat. Und mit anderen Worten, du und viele andere kennen wahrscheinlich den einen oder anderen von der Abstammung her gesehenen Juden, aber das kam nie zur Sprache. Und das ist halt eine Sensibilisierung, die man von der Familie, glaube ich, häufig mitkriegt, dass man das nicht so einfach jemandem auf die Nase bindet, sage ich mal. Insofern ja, gab es schon ab und an Situationen, wo die Person mir gegenüber überrascht war und sagte, Nanu, du bist der Erste. Komisch eigentlich. Genau, also man bindet das niemandem auf die Nase sozusagen. Man weiß ja nicht, wie die Person reagiert. Und allgemein gesehen gibt es ja auch meistens dafür keinen Grund. Wie gesagt, die meisten sind nicht praktizierend. Das Gespräch kommt nicht darauf. Keiner wird gerade heraus, oder das passiert selten, gefragt, sag mal, welche Religion hast du denn eigentlich? Dann warum sollte man das ansprechen? Vielleicht sogar ein bisschen schade, aber es ist noch nicht allzu lange her, dass Antisemitismus natürlich sehr viel weiter verbreitet war. Viele Juden, die in Deutschland leben, sind von der Abstammung her, stammen sie aus den Ostblockstaaten, aus der Sowjetunion. Das sind häufig, sehr häufig Nachfahren von Juden aus der Sowjetunion, wo noch vor 50 Jahren Antisemitismus gang und gäbe war. Also das war ein sehr antisemitischer Staat. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Dritten Reich, selbstverständlich nicht. Aber da war das sehr präsent auf jeden Fall. Das stand praktisch im Pass. Und die Leute wurden dementsprechend von gewissen Studienplätzen ausgeschlossen oder anders behandelt. Und die Elterngeneration, die Großelterngeneration bringt dieses Bewusstsein mit nach Deutschland und gibt es an die Kinder weiter. als eine gewisse Sensibilität, auch wenn es wahrscheinlich oder hoffentlich gar nicht so notwendig wäre. Das ist zumindest meine Meinung.
Darf ich fragen, ob das bei dir persönlich so war?
Genau,
oder ist?
Ja.
Verstehe. Ja, also die Veranstaltungen bzw. die bundesweite Feier, die wurde jetzt vor einer Woche ungefähr am 21.02. eröffnet in der Synagoge zu Köln mit Bundespräsident Steinmeier unter anderem. Der hat da zur Eröffnung gesagt, ich zitiere wörtlich, die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen. Das zu gewährleisten, das ist Auftrag aus 1700 Jahren Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland.
Dass Deutschland gewissermaßen einen noch höheren Auftrag hat, vielleicht jüdischen Glauben zu schützen und Leute jüdischer Konfession zu schützen, da bin ich gegebenenfalls auch bei ihm. Aber an sich im weitesten Sinne sollte das für alle gelten. Und insofern denke ich, ist das eine ganz, keine mutige oder keine spezielle Aussage, sondern eine ganz normale. Und also in gewisser Weise wird ja auch über die Schule in der Schule aufgeklärt, im Religionsunterricht, was auch immer. Hoffentlich, vielleicht. Ich weiß, in meiner Schule war es ein bisschen wenig der Fall, aber das ist eine andere Frage. Ja, das ist, also für mich spielt Religion generell keine allzu große Rolle. Ich bin kein Fan von allzu religiösen Menschen, sag ich mal so. Also das hört sich jetzt komisch an, aber Orthodoxie ist in meinen Augen oft fehl am Platz, sag ich mal so. Und ist vielleicht auch einfach eine Aussage, die so selbstverständlich sein sollte, dass sie nicht ständig gesagt werden muss. Aber ich denke, das ist eine Aussage, die wurde schon häufiger getroffen, sei es nach antisemitischen Anfeindungen, die durch die Medien gingen, sei es, wenn es um den Staat Israel geht. So relativ synonyme Aussagen wurden schon häufiger getroffen von Bundespräsident oder von Regierungsoberhäuptern in Deutschland. Ja.
Hast du denn demnächst mal vor, jetzt da wir zumindest uns gegenseitig mal darüber ausgetauscht haben, dass es dieses Jahr hier und da die ein oder andere Veranstaltung geben wird, vor, dich dazu etwas näher zu informieren? Es gibt da auch eine gute Website dazu mit Veranstaltungskalender und so weiter. Mhm. Oder würdest du sagen, da wäre zumindest teilweise ein Interesse geweckt?
Ja, also mir war das vorher nicht bewusst. In den Kalender werde ich mal reinschauen, mal sehen, vielleicht spricht mich da was an. Da würde ich schon mal reingucken, mehr Bescheid zu wissen. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, darauf einzugehen.
Ja, es sind ja, wie gesagt, auch nicht nur kritische Veranstaltungen, sondern ganz einfach auch ganz normale Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Dichterlesungen oder eventuell Theaterstücke soll es auch geben.
Okay, spannend. Ja, das wiederum hört sich schon spannend an.
Ich bedanke mich erst einmal für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und dass du weiterhin gesund bleibst.
Ja, danke schön.
Und erst einmal bis dann.
Bis dann.
Ja, das hört sich sehr cool an mit den vielen verschiedenen Veranstaltungen zu diesem Thema. Ich werde mich da auf jeden Fall mal durch die Website klicken. Bei uns gibt es auch noch einen weiteren Beitrag zu diesem Thema, den schreibt Johanna und der wird in der nächsten Zeit auf unserem Blog online kommen. Da könnt ihr auf jeden Fall euch drauf vorbereiten. Ja, Anastasia, ich habe da eine Frage für dich. Wenn du eine Serie guckst, klickst du dich dann einfach durch Netflix durch die Sachen, die dir vorgeschlagen werden und schaust so, welches Cover dir ganz gut gefällt? Oder bist du so jemand, der so erst im Internet die Rezensionen liest und sich so überlegt, ist das wirklich meine Zeit wert? Wie machst du das?
Oh, ich glaube, ich habe selten Rezensionen gelesen. Ich schaue oder wenn man mal so auf Instagram manchmal auch so Vorschläge bekommt, dann schaue ich da gerne mal rein. Aber ich bin doch eher der Typ, der ja dann einfach durch Netflix scrollt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mit FreundInnen zum Beispiel was gucken möchte und dann so stundenlang einfach sucht und sich im Endeffekt dann doch gegen einen Film entscheidet, weil man sich nicht einigen kann. Das Problem habe ich auch häufig. Aber ich habe zum Beispiel, von meinen Eltern kriege ich ganz häufig Vorschläge. Die schauen nämlich auch ganz gerne Serien. Und die haben mir mal das Damengambit empfohlen. Und ich habe die Serie dann einfach innerhalb von einem Tag durchgeschaut, weil ich sie so interessant fand. Und für die, die die Serie, das Damengambit, noch nicht gesehen haben und ja, noch unsicher sind, ob es sich lohnt, sich die Serie anzugucken, weil man ja doch relativ viel von ihr hört, hat Gunnar jetzt eine Rezension für euch zusammengestellt.
Man nehme eine hochansteckliche Krankheit, ein weltumschließendes Verkehrsnetz, ein genauso weitreichendes Internet, ein jahrhundertealtes Spiel mit einem unerwarteten Beliebtheitssprung und ein Konzern mit genug Geld, um aus jedem Text mit Copyright eine Serie zu machen. Das war das Rezept für den doppelten Golden Globe-Sieg der Serie The Queen's Gambit. Hierbei handelt es sich aber nicht um irgendeine preisgekrönte Serie, denn es handelt sich um eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Ein Zyniker würde sagen, dass man momentan auch bereit wäre, die Audiobuchversion der iTunes-AGB zu hören. Aber wie so oft würde man mit Zynismus hier am spannenden Kern vorbei polemisieren. Die Serie findet ihren Ursprung in klassischer Netflix-Manier in Buchform. Walter Tevis schrieb in den 80er Jahren ein Buch über das Schachwunderkind Beth Harmon. Das Buch beschäftigt sich mit dem Innenleben des weiblichen Genies in einem bis zum heutigen Tag männlich dominierten Feld. Tevis Buch wurde also von einem Streamingdienst gekauft und in eine Serie verwandelt. Kaum welche werden aber so erfolgreich. Selbst dann nicht, wenn ihnen eine Pandemie unter die Arme greift. Die Serie beginnt mit der 8-jährigen Beth Harmon. Diese verbringt ihr Leben in einem Kinderheim, nachdem ihre Mutter versuchte, sich selbst und Beth in einem Autounfall zu töten. Außer dem strengen Pillenregiment gibt es dort nichts, was Beth beschäftigen könnte, bis sie den grummeligen Hausmeister beim Schachspielen stört. Seit ihrer ersten Niederlage lässt sie das Spiel nie wieder wirklich los. Sie beginnt mehr zu spielen, bis der Hausmeister keine Herausforderung mehr ist. Nach dem ersten Buch in Eröffnungstheorie kann sie kein lokaler Spieler mehr in Bedrängnis bringen. Im Teenageralter wird Beth adoptiert und obwohl das letzte Spiel lange her ist, kann sich Beth nicht lange von dem Brett fernhalten. Sie beginnt ihren Aufstieg zu den Größen des Spiels. Dabei erkennt sie den aktuellen sowjetischen Weltmeister als einzigen Spieler an, den sie fürchtet. Aber so wie jede talentierte und kompetitive Person mag sie die Herausforderung. Das Damen-Gambit ist eine Sportserie. Die machen einem Spaß, weil man die Höhen und Tiefen eines Teams miterleben darf, ohne ein Talent zum Beispiel im Torschießen entwickeln zu müssen. Aber eine Serie über den lokalen Sportverein, der Bayern München in einem bis zum Rand gefüllten Stadion in der Champions League schlägt, würde im Jahr 2021 keine Abos verkaufen. Die Zahl 50.000 Menschen klingt gerade eher beängstigend als beflügelnd. Also schaut man nur bei Farmen bei ihren Erfolgen zu. Und was für Erfolge sie feiert. Weil wir in einer Welt der perfektionierten Cross-Marketing-Kampagnen leben, kann man selbstverständlich seinen Verstand mit einem Beth-Harmon-Bot messen. Dieser kommt in allen Stufen von der 8- bis 24-jährigen Beth. Und wie es sich herausstellt, kann es schwer sein, gegen eine 8-Jährige im Schach zu gewinnen. Also ist eine Ersatzspielerin für mich zumindest gar nicht schlecht. Als Zuschauende dürfen wir die Erfolge in einer Sportart genießen, in der es nur auf den Verstand ankommt. Für eine Gesellschaft, welche Erfolg und Verstand feiert, ist eine Serie über eine Schachweltmeisterin eine willkommene Wunscherfüllung. Somit wusste auch ich die Serie persönlich sehr zu schätzen. Die Leichtigkeit, mit der Beth durch ihre Gegner am Anfang durchgeht, ist ansteckend. Der Tausch, den Beth für ihr Genie in Kauf nehmen muss, ist, dass sie nie richtig das normale Leben der 60er Jahre erleben kann. Ein grundlegendes Gefühl von Einsamkeit verlässt Beth nie ganz und wird einen durch die ganze Serie begleiten. Die Kehrseite des Erfolgs auf dem Brett ist also die Gefahr, dass Beth keinen Anschluss mehr zu ihren Mitmenschen findet. Die Gefahr, das Klischee des verrückten Genies zu erfüllen, schwebt immer über ihr. Somit ist die Serie eine leicht paranoide Wunscherfüllung. Der mögliche Absturz von der Gratwanderung aus Siegen und Feiern hält die Spannung im Verlauf der Serie aufrecht. Also haben wir hier eine perfekte Serie? Es geht so. Das Tempo baut sich nur langsam auf. Dafür muss man etwas Geduld haben. Auch die Chemie der Schauspieler wird erst ab der zweiten Hälfte besser. Die großen Turniere finden nun mal in schöneren Gegenden statt. Es steht mehr auf dem Spiel und die Charaktere haben mehr Charisma. Wenn man also bereit ist, den etwas zähflüssigen Beginn mitzumachen, dann wird man mit einer Serie belohnt, die immer besser wird. Das Timing der Serie war auf jeden Fall richtig. Eine wunscherfüllende Serie in einer Zeit, in der niemand so wirklich das bekommt, was er möchte, trifft sich gut. Aber das funktioniert nur so gut, weil die Probleme, die Beth meistern muss, leider zeitlos sind. Man wird von der Serie höchstwahrscheinlich nicht radikal überrascht werden, aber man wird definitiv gut unterhalten werden und eine spannende Geschichte miterleben, welche einen an überraschend aktuellen Stellen ansprechen wird. Und wenn man möchte, kann man auch das Gefühl haben, dass man gut im Schach ist.
Ja, Dora, ich habe auch eine Frage an dich vorbereitet. Und zwar hast du im letzten Podcast erzählt, dass du viel Musik hörst. Und hast du da so eine Musikrichtung oder eine Lieblingskünstlerin oder einen Lieblingskünstler?
Ich habe immer einen Lieblingskünstler und immer eine Lieblingsmusikrichtung. Das variiert aber immer total von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Im Moment kann ich jedem nur Paul McCartneys neues Album ans Herz legen. Paul McCartney ist eh so einer, der mir immer sehr am Herzen liegt und allerdings eher seine alte Musik. Und jetzt ist seine neue Musik irgendwie auch auf einmal richtig cool. Ich stelle mir da mal so Playlisten zusammen mit den Liedern, die mir im Moment gut gefallen. Und ich glaube, in meiner nächsten Playlist werden auf jeden Fall ein, zwei Lieder von Malus mit dabei sein. Malus, das ist eine lokale Göttinger Band. Und mit der haben sich Eva und Kara aus der Musikredaktion mal zusammengesetzt und ein bisschen zusammen geredet. Und was dabei rausgekommen ist, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Okay, jetzt läuft die Aufzeichnung.
Fantastik.
Kann man das bei euch auf dem Bildschirm auch sehen? Aufzeichnung? Mhm.
Letzte Woche haben Eva und ich die junge Band Malus getroffen. Die drei Jungs machen seit 4 Jahren gemeinsam Musik. Zwei von ihnen studieren in Göttingen. Wir haben uns eine knappe Stunde mit ihnen unterhalten, wie es ist, eine junge Band zu sein, was die Göttinger Musikszene so hergibt und was Corona für die drei bedeutet hat.
Wir Malus, wir machen seit ungefähr, ich würde sagen, 4 Jahren zusammen Musik. Und angefangen haben Lars und ich. Lars ist der Gitarrist und Sänger bei uns und ich bin der Schlagzeuger. Wir haben damals Mucke zusammen gemacht, schon in der Schulzeit. Und irgendwann haben wir uns gedacht, ey, lass uns doch mal ein bisschen zusammen jammen, gucken, was dabei rauskommt. Und wir waren so, ey, das ist eigentlich gar nicht schlecht, eigentlich müssen wir mal was draus machen. Zu der Zeit habe ich mein Studium auch angefangen in Göttingen. Und wir waren so, okay, wir sind jetzt zu zweit, wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Bass. Und es hat auch gepasst, weil ich in so eine WG gezogen bin damals und da habe ich Jonas getroffen. Und wir haben uns quasi 5 Minuten gesehen und er war so, ja moin, und was machst du so? Ja, ich habe eine Band und wir suchen noch einen Bassisten. Und Jonas war gleich so, oh ja, ich spiele Bass, ich bin dabei.
War beim WG-Casting.
Es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Und machen seitdem ja ungefähr 4 Jahre zusammen Musik.
Bist du dann auch nach Göttingen gezogen, Lars, oder bist du hierher gependelt zum Proben?
Ich bin immer gependelt, aber ich habe anfangs noch, ich glaube, ich habe noch meine Ausbildung gemacht und irgendwann bin ich dann nach Hannover zum Studium gezogen und dann bin ich, ich glaube, das erste Jahr lang immer mit dem Zug nach Göttingen gefahren, jeden Dienstag oder so, weil wir jeden Dienstag geprobt haben. Und irgendwann war das aber ganz schön kacke wegen Studium und so und dann haben wir das halt irgendwie auf sonntags verlegt zu proben und dann habe ich mir immer das Auto meiner Eltern geklaut und so hingefahren. So ließ sich das irgendwie alles einigermaßen realisieren.
Ich war immer total erstaunt, dass du das gemacht hast, weil das ist halt echt ätzend.
Wie wir gerade gehört haben, wurden hier also keine Mühen gescheut, damit die Band weiterhin gemeinsam proben und Songs schreiben kann. Aber die Musik macht Malus nicht nur für sich selbst, sondern auch, damit sie gehört wird. Eva und ich haben uns hier an dieser Stelle gefragt, was Göttingen eigentlich für junge Bands oder MusikerInnen zu bieten hat. Wie ist die Musikszene in Göttingen und gibt es hier eigentlich gute Möglichkeiten, live zu spielen? Die drei haben uns ihre Wahrnehmungen so geschildert.
Hey, was ich so kenne von Göttingen, ich war ja auch oft einmal da, ist halt so diese Metal-Szene halt richtig krass. Ich höre das selbst halt auch ganz gerne mal und bin auch mit Leuten immer zu Konzerten. Da gibt es halt mega, mega viele kleine Bands, die auch echt richtig gut sind zum Teil. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da, weiß nicht, Nörgelwurf und 1B, hieß es 1B? Ja, da und weiß nicht wo, dass da immer richtig was los war. Ich meine, ist jetzt nicht ganz unser Genre, aber die Szene ist auch schon krass vertreten. Bei uns fand ich immer so ein bisschen Medi, so Richtung, weiß nicht, wie man das Rock, Punk, Post, Rock, Punk, weiß das ich.
Friedrich rollt die Augen.
Das ist also nicht ganz verrückt. Wir, keine Ahnung, wie wir uns einordnen, wir sind, glaube ich, mehr so rockig unterwegs, mehr alternative da so ein bisschen zu finden und wir haben zwar ein bisschen Metal-Einflüsse mit drin, aber das reicht nicht, um jetzt mit den Göttinger Metal-Bands mitzuhalten. Ich erinnere mich vor Corona, dass ich auch mal im UZI war und da ging auch ein Konzert, auch ein Metal-Konzert. Nur für uns persönlich gab es bisher noch keine wirklichen Möglichkeiten, uns irgendwo einzuordnen, beziehungsweise uns auch ein bisschen schwer damit getan, andere Bands noch damit dazu zu holen, die so eine ähnliche Mucke machen wie wir. Also ich kenne auch so ein paar andere Bands, die so ein bisschen softere Mucke machen, die dann auch manchmal Akustik spielen oder mit softeren Tönen. Das ist natürlich cool. Es gibt ja viele kleinere Bars in Göttingen, die können ja auf jeden Fall sehr schön auftreten. Und für uns, wir machen schon ein bisschen lautere Musik, und wenn das nur so eine kleine Location ist, das kann das ganz schön dröhnen. Und das sehe ich so ein bisschen das Problem in Göttingen, dass gerade so hier so die Rockszene jetzt ein bisschen unter repräsentiert ist.
Aber seid ihr schon in Göttingen mal in einer Bar oder in einem Club aufgetreten?
Nirgendwo.
Und wie findet ihr allgemein so Auftrittsmöglichkeiten? Schreibt ihr da selber die Locations an oder habt ihr da auch mittlerweile ein Netz, wo ihr dann so immer kontaktiert werdet, wenn Veranstaltungen sind?
Ich glaube, für ein Netz sind wir, oder ich zumindest, nicht zu faul. Ich reiche auch immer, wenn ich so richtig Bock habe, meine Leute an und frage halt vor allem auch andere Freunde, weil ich halt auch viele kenne, die hobbytechnisch Musik machen. Und bis jetzt haben sich wirklich daraus die meisten Sachen ergeben, dass ich da halt einfach die Leute dann direkt angeschrieben habe oder so. Aber so ein Netz ist ja auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und, ja.
Wobei, ja, wir kennen schon so ein paar Bands, zumindest da, wo wir herkommen. Und ja, wir haben auch schon öfter mal was zusammen gestartet.
Und ich glaube, wir sind jetzt einfach dadurch, dass wir noch keinen so richtig festen Release, zum Beispiel von einem richtig fertigen Album haben, gerade noch nicht an einem Punkt, zumindest hatte ich das immer so ein bisschen wahrgenommen, dass wir mit irgendwas zum Beispiel auf Tour gehen können.
Es gibt zwar noch kein ganzes Album, aber drei Lieder haben die drei schon ganz offiziell veröffentlicht und die kann man sich sehr gerne auf Spotify anhören. Unter Malus. Auch wenn es zurzeit kaum ein anderes Thema gibt, fanden wir es wichtig, mit Malus über die Corona-Situation zu sprechen. Da das Kulturleben komplett still liegt, fehlt KünstlerInnen im Allgemeinen die Möglichkeit, sich und ihre Kunst zu präsentieren. Was der Lockdown für die Band bedeutet hat, haben sie uns erzählt.
So, wir waren gerade in der Writing-Session nach dem ersten Lockdown oder wann das war, haben wir uns einmal getroffen.
Ja, mega.
Und das, da hat man richtig gemerkt, dass daraus irgendwas wird. Und dann war Kontaktbeschränkung wieder so, dass es wieder alles verkompliziert hat.
Habt ihr auch allgemein so das Gefühl, dass das jetzt gerade besonders so unbekanntere MusikerInnen gehemmt hat?
Ich finde schon, dass Corona vielen jungen Bands jetzt einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Natürlich gab es jetzt während Corona auch die Möglichkeit, zusammen kreativ zu sein. Wir proben uns jetzt auch so ein bisschen, wir üben jetzt auch so ein bisschen uns da drin jetzt über das Web so an Songs zu setzen, ein bisschen zu schreiben. Und es gibt Möglichkeiten, das zu machen, und die sind natürlich aber recht zeitintensiv, weil man immer mit einer Latenz zu kämpfen hat. Es ist halt alles zeitversetzt. Das heißt, mal zusammen jammen ist halt auch nicht wirklich, gerade wenn wir drei verschiedene Haushalte auch sind, ne? Wenn man jetzt physisch zusammen ist, wäre das viel einfacher, da ein bisschen an Songs zu tüfteln. Aber ja, gerade durch Corona, es ist doch sehr schwierig geworden, finde ich.
Und auch nicht nur wahrscheinlich das Proben, sondern auch einfach, dass es jetzt einfach keine Möglichkeit gibt, so loszustarten, um irgendwie Auftritte zu haben und so.
Fand ich auch persönlich auch irgendwie immer so am aufregendsten, das Live-Auftreten, und wenn das halt irgendwie nicht da ist, ist es halt immer so ein bisschen unmotivierend. Also man kann dann zwar was schreiben und man hat auch seine Ideen, aber man hat halt irgendwie nicht so dieses kurzfristige Ziel im Kopf, so worauf man dann hinarbeitet, und das ist immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es einen komplett demotiviert, aber es ist halt auch nicht so ein richtiger Antrieb.
Dabei geht es halt auch viel um Feedback, ne?
Ja.
So, einmal ist das natürlich Feedback von einer Audience, also von den Leuten, die dann die Musik wirklich hören, aber auch von den Bandmitgliedern. Und das kriegt man halt nicht, wenn, ne, keine Ahnung, wenn Friedrich jetzt eine Idee in die Dropbox schickt und ich dazu was spiele, klingt das halt für mich, was ich spiele, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, aber dieses Feedback zu kriegen, ist viel, viel schwieriger. Und so funktioniert Musizieren ja auch, und nicht gar nicht, aber anders. Und diese Veränderung ist ein unglaublicher Schritt. Und hoffentlich eine, die wir nicht so lange noch ertragen müssen.
Auch wenn jetzt im letzten Jahr leider nicht so viel ging, bleiben die drei motiviert und können sich darauf freuen, dieses Jahr endlich das Album aufzunehmen. Außerdem werden sie auch wie letztes Jahr schon wieder am SPH Band Contest teilnehmen.
Und bevor wir jetzt zum Ende des Beitrages kommen, erklärt Lars euch noch ganz kurz, wo ihr die drei überall finden könnt.
Wir haben sogar eine Website. Wenn da wer gucken will, malus-band.com, malus wie der Apfel, malus-band.com. Instagram sind wir, heißen wir, glaube ich, genauso. Und Facebook meine ich auch. Vielleicht ist es irgendwo mal ein Punkt oder sowas. Also meistens immer irgendwie malus- oder Punkt-Band. Dann findet man uns da. Und vor allem auf unserer Webseite sind dann auch andere Sachen wie unser YouTube-Channel verlinkt und so weiter.
Ja, die Musik von Malus dürfen wir leider nicht in unser Podcast packen. Ich würde sie trotzdem jedem wärmstens ans Herz legen. Ihr findet die auf jeden Fall auf unserer Playlist zur Sendung auf Spotify. Ganz einfach unter unserem Profil gehört. Genau, hört euch die Musik von Malus gerne mal an.
Und ich finde es total schön, wenn man neben dem Studium noch ein Hobby hat und das machen kann, was man liebt und auch die Zeit dafür hat und vielleicht sogar ein bisschen Geld damit verdienen kann. Denn viele Studierende müssen ja arbeiten gehen und haben dann zum Teil Jobs, die sie nicht so gerne machen wollen, aber denen bleibt ja auch häufig nichts anderes übrig. Und weil einfach das Geld fehlt und sie das Geld brauchen. Und man hört ja immer wieder mal, vielleicht auch aus dem Freundeskreis, dass viele für den Mindestlohn arbeiten, aber dann trotzdem sehr schwierige und anstrengende Arbeit machen. Und viele Studierende haben auch gar nicht so den Überblick darüber, was für Rechte sie haben oder was ihnen alles zusteht. Und Dora, du hast mit Lisa ein Interview mit TV Stutt geführt, die sich ja dafür einsetzen. Und in das Interview hören wir jetzt mal rein.
Wir alle kennen studentische Hilfskräfte oder sind sogar selbst eine. Bei einer Umfrage aus dem letzten Jahr gaben fast die Hälfte der befragten studentischen Hilfskräfte an, dass ihr Vertrag eine Laufzeit von unter einem Semester habe. Diese Umfrage wurde von der Initiative TV Stutt erhoben. Die setzt sich für bessere Arbeitsverhältnisse von studentischen Hilfskräften ein und unter anderem eben für längere Vertragslaufzeiten. Nachdem sich die Initiative auch auf der Teilpersonalversammlung der studentischen Hilfskräfte am 22. Februar schon vorstellte, hatten Lisa und ich die Gelegenheit, Jana und Friedrich von TV Stutt unsere Fragen zu stellen.
TV Stutt, wofür steht das eigentlich und möchtet ihr beiden euch vielleicht erstmal vorstellen?
Ich bin Jana, ich bin studentische Hilfskraft hier an der Uni in Göttingen und Teil von TV Stutt.
Ja, und mein Name ist Friedrich, ich bin auch studentische Hilfskraft hier an der Uni und auch bei TV Stutt aktiv und auch da die Gewerkschaftsmitglied.
Möchtet ihr TV Stutt einmal kurz vorstellen?
Die Abkürzung TV Stutt steht für Tarifvertrag studentische Hilfskräfte. Das ist sowohl der Name als auch das Ziel unserer Initiative. Wir sind ein Zusammenschluss von aktiven studentischen Hilfskräften, die sich für bessere Arbeitsbedingungen an der Uni in Göttingen einsetzen. Das soll vor allem durch das Erkämpfen eines einheitlichen Tarifvertrags geschehen, der für alle studentischen Beschäftigten gelten und bessere Konditionen in Bezug auf Arbeitszeiten, Befristungen, Urlaub und noch viel mehr enthalten würde. Und getragen wird unsere Initiative eben von uns studentischen Hilfskräften selbst. Und wir werden unterstützt dabei aber auch von Gewerkschaften wie Verdi und auch dem DGB und vom AStA.
Wie ist es, so eine Initiative zu gründen? Und gerade, ich glaube, ihr habt euch so um Corona formiert. Ist es in Corona-Zeiten, also vielleicht hat man keinen Vergleichswert, aber hat euch Corona da irgendwelche Steine in den Weg gelegt, dass der Prozess irgendwie gehemmt wurde?
Studentische Hilfskräfte sind ja erstmal relativ vereinzelt an den unterschiedlichen Orten, wo die arbeiten. Also meistens hat man jetzt nicht so ein, also man hat quasi wenig Orte, wo man jetzt so von sich aus schon als Hilfskraft mit anderen Hilfskräften in Kontakt kommen würde. Und deswegen würde ich sagen, ist eines so unserer ersten Ziele auch gewesen, da Vernetzung herzustellen und mit studentischen Hilfskräften eben aus unterschiedlichen Fachbereichen von unterschiedlichen Arbeitsstellen irgendwie zusammenzutun, ins Gespräch zu kommen. Das war quasi so der erste Schritt unserer Initiative auch, also um auch festzustellen, was läuft schief. Und das machen wir natürlich auch nach wie vor. Das ist schon in Corona natürlich schwieriger, weil irgendwie die Möglichkeit fehlt, dass man sich real treffen kann, weil man nicht einfach in einem Hilfskraftbüro mal vorbeigehen kann, klopfen kann, gucken kann, ist wer da und so einfach ins Gespräch kommen kann. Und so Trotzdem machen wir das nach wie vor mit KollegInnen sprechen, also wir sprechen auch Leute an, die eben bisher noch nicht bei uns sind, versuchen so zu hören, wie bei denen die Lage ist. Und das klappt auch über so digitale Wege doch auch überraschend gut.
Was läuft denn im Moment so schief?
Ja, genau. Wir führen ja eben diese Gespräche, um genau das rauszufinden. Und wir haben aber auch im Sommer eine Umfrage durchgeführt, bei der haben fast 400 studentische Beschäftigte mitgemacht. Und dadurch konnten wir eben ziemlich gut auch identifizieren, was gerade so Probleme sind, die die Beschäftigten mit ihrer Arbeitssituation haben. Das ist vor allem die Befristung der Arbeitsverhältnisse. Das bedeutet, dass eben ganz viele Verträge auf eine sehr kurze Zeit begrenzt sind, von teilweise nur 3 Monaten oder einem halben Jahr. Und das macht es natürlich total schwer, die eigene finanzielle Situation zu planen und sorgt für ganz viel Unsicherheit auf Seite der SAKs. Und ein anderes Thema ist der Lohn, der für viele Beschäftigte zu niedrig ist, aber auch eine sehr hohe Arbeitsbelastung und keine festen Arbeitszeiten oftmals. Also dass man oft sehr spontan reagieren muss auf Aufgaben, die man dann ja, teilweise zu sehr unsäglichen Zeiten zugeschickt bekommt. Und ein weiterer ziemlich wichtiger Punkt ist, dass viele Beschäftigte das Gefühl haben, sehr wenig mitbestimmen zu können, dass es keine Interessenvertretung für ihre eigenen Belange gibt, sehen sie auf jeden Fall ein großes Problem.
Bei dieser Verhandlung, welche Gewerkschaft wird das dann führen, beziehungsweise bekommt ihr Hilfe von welchen Gewerkschaften?
Wir bekommen Hilfe, in dem Fall von Verdi und auch der GEW. Den Tarifvertrag aushandeln werden aber wir als studentische Hilfskräfte selber. Also wir sind entweder schon Gewerkschaftsmitglieder oder wir werden noch in die Gewerkschaft eintreten. Und dann bilden wir als studentische Hilfskräfte eine Tarifkommission und können dann eben selber aushandeln, was in dem Tarifvertrag letztendlich drinstehen soll und so halt unsere Arbeitsbedingungen selber mitbestimmen. Genau, also die Gewerkschaften, also wir sind quasi als Teil der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen selber dabei und werden dabei halt aber natürlich unterstützt von Hauptamtlichen.
Ja, dann zur nächsten Frage. Also ich habe letztens gesehen, dass ihr, glaube ich, so ein Vernetzungstreffen hattet. Aber warum gibt es denn nicht von Anfang an TV Stutt so auf Landesebene, also auf Niedersachsen oder Niedersachsen-Bremen-Ebene?
Das liegt daran, dass die Universität Göttingen ist ja eine Stiftungsuniversität und dementsprechend hat sie, anders als viele Universitäten, selbst die sogenannte Arbeitgebereigenschaft. Also sie ist eben selbstständig dazu in der Lage, mit uns in Verhandlungen zu treten. Und das ist nicht zwangsläufig so, dass das Land das machen müsste. Und deswegen können wir hier vor Ort eben auch direkt mit der Uni verhandeln. Natürlich wäre das total cool, wenn irgendwie alle studentischen Hilfskräfte in Niedersachsen auch von einem studentischen Tarifvertrag profitieren könnten. Aber dafür muss man halt dann eben auch überall gut organisiert sein. Das liegt quasi ein bisschen eher an den Kolleginnen und Kollegen an den anderen Hochschulstandorten, dass sie sich auch vor Ort zusammentun und sich auch eine TV-Stutt-Initiative gründen. Genau, damit man dann genug Verhandlungsmacht gegenüber dem Land insgesamt aufbauen könnte. Also auch da, das gibt es auch teilweise, in Hannover gibt es in Niedersachsen auch eine Initiative, aber da ist, denke ich, noch, also insgesamt ist in Niedersachsen da noch viel zu tun.
Ja, Lisa hat eben ja schon angesprochen, dass ihr neulich ein Vernetzungstreffen hattet. Möchtet ihr noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie eure Vernetzung mit anderen TV-Stutt-Initiativen aussieht?
Wir sind ziemlich gut mit anderen Initiativen vernetzt. Es gibt mittlerweile recht viele TV-Stutt-Gruppen und es gründen sich auch immer weiter neue. Wir tauschen uns sehr regelmäßig aus, planen gemeinsam nächste Schritte. Und das passiert eben in Form von diesen bundesweiten Vernetzungstreffen, wo wir schauen, an welcher Stelle können wir gemeinsame Forderungen stellen, wie können wir durchsetzungsfähig werden und wie kann man dann auch die lokalen und die bundesweiten Gruppen, die Bewegungen da zusammendenken und so gemeinsam eben auch mehr erreichen und Druck erzeugen. Was auch total gut dabei ist, ist, dass wir dann natürlich auch das Wissen anderer Gruppen zurückgreifen können. Wir kriegen da total viel Unterstützung und Tipps und können von anderen Gruppen lernen, zum Beispiel von der Gruppe in Berlin, wo es ja einen studentischen Tarifvertrag schon gibt. Und davon profitieren wir natürlich total.
Ja, also es gibt ja auch in Göttingen mehrere Initiativen mit denselben Intentionen, zum Beispiel die Lehrbeauftragteninitiative Göttingen und die Initiative Uni Göttingen unbefristet. Seid ihr da auch im gegenseitigen Austausch?
Ja, genau. Also wir sind auch mit den anderen Initiativen vernetzt und tauschen uns da aus, weil letztlich, also braucht gute Forschung und Lehre, braucht halt irgendwie auch gute Arbeitsbedingungen. Und das gilt eben für Lehrbeauftragte, Personen aus dem Mittelbau, aus dem wissenschaftlichen Mittelbau, Beschäftigte in Technik und Verwaltung und für uns als studentische Hilfskräfte im gleichen Maße. Und deswegen haben wir da quasi auch ein gemeinsames Anliegen in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Ihr seid ja gerade noch in der Phase zu sammeln, was die Probleme sind, die ihr angehen wollt. Was sind dann die nächsten Schritte und wie lange wird es dann letztendlich brauchen, bis es einen Tarifvertrag geben wird?
Also das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess und auch schwer zu sagen, wie lange das genau dauert, bis dann am Ende ein Tarifvertrag steht. Aktuell befinden wir uns eben ja noch in einer recht frühen Phase als Initiative, in der wir vor allem versuchen, auch mehr Hilfskräfte zu gewinnen, uns zu organisieren. Wir bilden uns gerade auch viel fort, zum Beispiel über so Organizing-Workshops und verschaffen uns einen Überblick darüber, wo überhaupt Hilfskräfte an der Uni arbeiten, was deren Probleme sind. Und wir planen dann aber anschließend auch viel öffentlichkeitswirksame Aktionen zu machen, um im Vorfeld an die Verhandlungen gegenüber der Uni Druck aufbauen zu können. Und letztendlich, wie lange es dann bis zu einem Abschluss eines TV-Stutt dauert, hängt so ein bisschen davon ab, wie stark wir sind natürlich einerseits und andererseits auch, wie verhandlungsbereit die Uni ist. Das ist gerade noch recht schwer einzuschätzen.
Ja, also ihr habt ja vorhin schon Berlin erwähnt, wo es Tarifverträge gibt. Gibt es sonst noch wo Tarifverträge oder gibt es sonst noch wo Unis, wo Tarifverträge quasi im finalen Abschluss sind?
Nee, also Berlin ist da quasi das leuchtende Beispiel. Da gibt es bereits einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte, sogar schon relativ lange. Der wurde jetzt vor einigen Jahren neu verhandelt. Die studentischen Hilfskräfte da verdienen deswegen zum Beispiel mehr Geld und haben auch eine Mindestbefristungsdauer von 2 Jahren im Erstvertrag, wenn ich mich nicht irre. So, also das ist auf jeden Fall quasi das Beispiel, was uns zeigt, so ist es möglich, das zu machen und zu schaffen. Daneben gibt es auch Initiativen, die quasi schon auch größer und stärker sind gewissermaßen, also zum Beispiel in Hamburg und Bremen. Aber einen Abschluss gibt es sonst noch nirgendwo.
An dieser Stelle nochmal zum Hintergrund. Die Berliner TV Stutt-Initiative konnte im Sommer 2018 einen Tarifvertrag erstreiten. Hierbei wurde der zuvor 17 Jahre alte Tarif abgelöst. Nach Angaben der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW Berlin, dauerte die Tarifkampagne 3 Jahre und umfasste 41 Streiktage. Dieser gilt übrigens an den meisten Universitäten und Hochschulen in der Bundeshauptstadt.
Ja, ihr habt auf eurer Webseite geschrieben, dass ihr der Meinung seid, dass Bildung nicht ökonomisiert bzw. monetarisiert werden sollte. Das fand ich eine ganz spannende Aussage. Was bedeutet das?
Ökonomisierung bedeutet in dem Fall für uns, dass Lehre und Forschung einem Verwertungsdruck unterliegen. Die Uni agiert immer mehr wie ein Unternehmen und immer weniger wie eine Bildungsinstitution. Die Gelder sind ziemlich knapp, die Uni ist chronisch unterfinanziert und das hat natürlich große Auswirkungen auf die Qualität der Lehre und aber eben auch auf die Arbeitsbedingungen der an der Uni Beschäftigten. Und die Uni produziert eben als Lösung auf diese Probleme vor allem prekäre Arbeitsverhältnisse, sowohl für den Mittelbau als auch für uns als studentische Hilfskräfte. Wir haben ja über die Befristungssituation gerade schon recht viel gesagt. Und das kann aber nicht sein, dass eben die Beschäftigten am Ende diejenigen sind, die unter dieser Sparpolitik der Uni leiden. Und deshalb wollen wir uns dagegen kollektiv wehren und müssen uns organisieren.
Ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage angelangt. Wie kann man euch helfen, auch wenn man keine SAK ist? Also es gibt ja ungefähr über 30.000 Studierende in Göttingen und bei Weitem sind ja nicht alle SAKs. Was können diese Personen machen?
Genau, also tatsächlich sind es ja aber auch gar nicht so wenig. Also insgesamt gibt es so rund 2.000 studentische Hilfskräfte. Aber genau, wir freuen uns auf jeden Fall auch über Solidarität von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die selbst nicht als Hilfskräfte arbeiten. Die auf jeden Fall machen können, ist eben zum Beispiel, wenn sie selber aber FreundInnen haben, die als studentische Hilfskräfte arbeiten, die auf uns aufmerksam machen. Außerdem, genau, in naher Zukunft planen wir auch konkretere Aktionen und dann freuen wir uns dabei sicher auch über praktische Unterstützung. Also zum Beispiel, wenn Leute auch da hinkommen und da ihre Solidarität zeigen, das ist auf jeden Fall gut. Außerdem können natürlich irgendwie auch Studierende, wenn sie nicht Beschäftigte sind, Gewerkschaftsmitglieder werden und das ist auch nie verkehrt. Und letztlich würde ich aber vielleicht an der Stelle auch sagen, Also ich denke auch Studierende, die nicht selbst als Hilfskräfte arbeiten, haben auch können auch ein Interesse daran haben, dass unsere Arbeitsbedingungen gut sind, weil an vielen Stellen machen wir auch Dinge, die ganz konkret für unsere KommilitonInnen gut sind im Studium, also zum Beispiel Tutorien geben und gute Arbeitsbedingungen an der Stelle führen letztlich auch zu besseren Bedingungen in der Lehre und daran sollten ja auch wir alle als Studierenden Interesse haben.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Wenn wir jetzt hier Zuhörer erreicht haben, die Interesse haben, wo kann man euch finden?
Genau, also wir haben zum Beispiel eine Website, da könnt ihr uns finden, also tvstuttgöttingen.de. Und ansonsten sind wir aber auch auf jeden Fall über Social Media gut zu erreichen, also bei Facebook und Instagram sind wir da, bei Twitter glaube ich auch. Genau, also ihr findet uns, da findet ihr auch Informationen zu, wann wir uns treffen. Also wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Gesichter, also weil wir müssen immer mehr werden, damit es am Ende für alle besser wird.
Ja, es hat mich total gefreut, dass dieses Interview zustande gekommen ist. Ich habe schon so ein bisschen länger mitbekommen, dass es TV Stutt gibt über eine Freundin und habe mich dann sehr gefreut, als wir uns auf Zoom getroffen haben mit Jana und Friedrich. Die beiden waren total nett und ich kann da jedem empfehlen, der unsicher ist, ob er sich dahin trauen kann, guckt da auf jeden Fall mal rein, die beißen auf gar keinen Fall. Wenn so ein TV-Stutt-Meeting eure Freizeit jetzt noch nicht komplett ausfüllt und ihr auf jeden Fall Bock habt, noch mal ein paar andere Veranstaltungen wahrzunehmen, hat Sebastian mal geguckt, was es so alles gibt und das in dem VK für diese Sendung zusammengesucht.
Einige von euch sind mit den Klausuren bereits durch, andere schreiben wiederum an ihren Arbeiten. Trotz allem, beziehungsweise gerade deswegen, ist das auch ein Grund, sich hier und da ein paar kleine Termine zu stecken, auf die man sich vielleicht auch eventuell mehr freut, als einfach am Schreibtisch sitzen. Es folgt der Veranstaltungskalender für die kommende Woche. Gleich morgen, am 18. März, stellt die Göttinger Autorin Anna Beers bei der Online-Veranstaltung des Literarischen Zentrums e.V. Göttingen ihre überregional gefeierte Anthologie Frauenlyrik vor. Ein Buch, das an der als konservativ geltenden Form der Anthologie rüttelt und mit dem Anna Beers Kulturgeschichte schreibt, wie Insa Wilke im Deutschlandfunk resümiert hat. Mit Moderator Per Trilke spricht Beers über den umfangreichen Band der Lyrik über Frauen vom Mittelalter bis in die Gegenwart versammelt. Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen findet ihr auf der Startseite des Literarischen Zentrums Göttingen. Am Freitag, den 19., bietet die Göttinger Online-Bühne über YouTube einen Auftritt des in Göttingen lebenden japanischen Ausdrucktänzers Tadashi Endo an. Thema wird das Überleben in Corona-Zeiten, in Zeiten von Krieg, Jahrestag von Fukushima, Erdbeben und Tsunamis sein. Die Veranstaltung findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Göttinger Online-Bühne. Am Wochenende gibt's dann was ganz Besonderes. Das erste Göttinger Online-Festival über 2 Tage bringt euch 12 KünstlerInnen aus dem ganzen Land aufs Sofa. Musik, Party, Poetry, alles dabei. Beginn ist jeweils Samstag und Sonntag ab 20 Uhr per Livestream vom Nörgelbuff. Die Veranstaltung findet ihr auf der Facebook-Seite des Vereins Outospace Rock Büro Göttingen e.V. Nächste Woche Dienstag am 23. hat man dann die Möglichkeit, am Online-Bewerbungskurs Erfolgreich bewerben, Informationsgespräch online Göttingen kostenlos teilzunehmen. Der Kurs bietet einen kurzen Einblick zu den Themen, welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es für Bewerber, auf welche Dinge sollte man besonders achten, Arten und Möglichkeiten der digitalen Bewerbung über Portale und E-Mail, welche Fallstricke gibt es bei Bewerbungsgesprächen etc. Beginn ist um 9 Uhr und geht bis 10 Uhr.
Ja, und das war's für heute auch schon. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und unsere nächste Sendung kommt am 7.4., also am 7. April. Die könnt ihr dann im Stadtradio Göttingen auf der 107,1 hören. Und den dementsprechenden Podcast gibt's dann am 8.4. um 20 Uhr. Feedback und Informationen gern auf Instagram unter gehört. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Jubiläum. Jubiläumsjahr.
Jubiläumsjahr.